Ja, frohe Ostern, soweit sind wir noch nicht. Aber kann man mal trotzdem so sagen. Ja, Game Over oder Friday for Future. Gerade klang es schon ein bisschen an, dass Jesus uns eine Zukunft und eine Hoffnung gibt, die so niemand erwartet hätte in der damaligen Zeit. Vor allem auch nicht die, die Jesus ganz nahe standen. Für die hieß das Motto am Karfreitag, und dann kann man auch das englischsprachige Good Friday beim besten Willen nicht für die Nachfolgenden von Jesus und seine Freunde, kann man am besten Willen nicht sagen, denn gut war an diesem Freitag für die Jünger und Jüngerinnen gar nichts, sondern alles traurig. Verwandtschaft von Jesus, die dabei war, weinte. Es ist ein trauriger Moment, da gibt's nichts schön zu reden. Und es war ein Moment, an dem jeder wusste, das Spiel ist aus. Hier gibt's nichts mehr zu hoffen. Sogar der Kosmos wurde erschüttert durch die Dunkelheit, die die Erde bedeckte. Wir erinnern uns anfangs der Schöpfungserzählung, wo deutlich wird, dass am Anfang Finsternis war. Ähnliches passiert, als Jesus Christus stirbt. Dunkelheit. So stark erschütterte dieses Kreuz und was dort passiert ist, die ganze Welt. Game over oder Friday for Future? Für die Menschen damals sicherlich Game over. Ich glaube, ich kann hier nicht klicken. Kann das sein, Tim? Okay, dann musst du mir helfen. Kein Problem. Für die Nachfolgenden von Jesus, so habe ich es formuliert, für die Nachfolgenden von Jesus damals war die Kreuzigung das Signal, das Spiel ist aus. Sucht euch einen neuen Messias oder rettet euch selbst. Ihr habt aufs falsche Pferd gesetzt. Der König ist tot, ohne ein Lang lebe der König. Schachmatt. Damals gab's keinen Hoffnungsschimmer. Damals war die Situation auch nicht so, wie wir es heute vielleicht hören und erzählen. Ich mache hier mal kurz aus, Tim, und du versuchst mal das Aus- und Einstecken. Dann probieren wir es gleich nochmal. Damals war es dieser Schrei Jesu am Kreuz, es ist vollbracht, der uns in Johannes 19, Vers 30 überliefert ist. Der ist für uns ein Hoffnungszeichen. Der ist für uns die Erlösung und die Rettung. Ein Schrei, der eigentlich übersetzt heißt, es ist zum Ziel gekommen. Aber diesen Schrei Jesu, den konnten die Menschen damals noch nicht verstehen. Vor allem die, die auf ihn gesetzt haben, die mit ihm unterwegs waren, die ihn Tag für Tag erlebt haben, die Wunder mit ihm erlebt haben. Kranke wurden gesund. Menschen, die nicht mehr gehen konnten, die gelähmt waren, konnten plötzlich springen wie junge Rehe. All das soll vorbei sein. All das war nur eine Farce, nur eine nette Geschichte, mit diesem Jesus von Nazareth unterwegs gewesen zu sein, mit diesem Rabbi. Es ist vollbracht, war das Game Over damals für alle, die das gehört haben und mitbekommen haben. Für uns heißt aber, es ist vollbracht, etwas anderes. Und da kommt die Zukunft und die Hoffnung mit rein, die wir damit verbinden. Für uns heißt, es ist vollbracht, Jesus hat unsere Schuld weggenommen. Und nicht nur unsere, sondern die Schuld der ganzen Menschheit. Jesus hat alles auf sich genommen, was man sich jemals vorstellen kann, was einen belastet, was einen schwerfällt. Alle Schuld, die man nicht los wird. All das, was uns manchmal vielleicht auch nicht schlafen lässt, uns wach hält, uns nachgeht. All diese Dinge haben nicht mehr das letzte Wort, sondern sind besiegt. Es ist vollbracht, heißt, diese Dinge sind an das Ziel gekommen, an ihr Ende. Heilsgeschichtlich gesehen hat Jesus das ausgerufen und deutlich gemacht. Es ist vorbei. Die Mächte in der damaligen Zeit, die Machthaber, die hatten geglaubt, sie hätten den Sieg errungen. Unser ausgeklügelte taktische Überlegungen, einen zu opfern für die vielen, erwies sich aber als falsche Überlegung. Besser einer weg, als ein Riesenaufruhr im Volk und vor allem, wir haben es vorher kurz gehört, die Konfrontation mit der römischen Besatzungsmacht. Das war etwas, was sich die Pharisäer, Schriftgelehrten, die religiösen Führenden damals nicht vorstellen konnten. Dass das passiert, das wollten sie nicht. Immer wieder versuchten sie, Jesus auch abzudrängen, wegzubringen. Volksversammlungen, Menschenversammlungen waren ihnen ein Dorn im Auge, denn dort ging es immer heiß her. Da war es unübersichtlich. Man darf sich das nicht so vorstellen wie bei uns. Das Dorf war klein und wenn da Menschen zusammengekommen sind, dann war sonst niemand mehr dort. Da war nur noch eine Riesenmasse an Menschen an einem Platz. Wer gestern Fußball geschaut hat, bisschen Lokalpatriotismus muss man ja haben, ne? Frankfurt, falls ihr das Wunder aus Barcelona noch nicht gehört habt, der hat gesehen, was Menschenmassen möglich machen können und was für eine Stimmung, wie laut es ist. Wahrscheinlich vor Ort, ich werde die Ellen danach fragen, wie laut es war beeindruckend. Ja, heutzutage haben wir große Städten und Möglichkeiten, wo sich viele Menschen versammeln können, jetzt auch wieder nach manchen Schwierigkeiten. Aber damals gab es oft nur enge Gassen, enge Momente, enge Häuser und alle möglichen tummelten sich dort. Weil da war einer, der hatte irgendwas anderes. Der war irgendwie anders. Der ging anders mit den Menschen um. Der ging auch anders mit der Tora um. Der zitierte aus dem Alten Testament und verband das mit seiner Person. Er zitierte daraus nicht, wie die Schriftgelehrten und Pharisäer es gewohnt waren oder wie sie es in der Synagoge getan haben, sondern an ganz normalen Plätzen. Zwischen Suppe und Kartoffeln, vermutlich damals irgendwas mit Kerne oder Oliven oder sowas. Da war Jesus unterwegs bei den Menschen. Für die Nachfolgenden war das wirklich wie ein Schachmatt, als Jesus starb. Alle ihre Hoffnungen waren zu Ende. Es ist vollbracht, war der Schrei des Endes. Tom Wright, einer, der sich gut auskannte mit oder auskennt, er lebt noch in der jüdischen Forschung, Leben Jesu Forschung, Theologe des Neuen Testaments aus England, sagt, kein Jude mit irgendeiner Vorstellung davon, wie die Sprache der Messianität funktioniert, hätte sich vorstellen können, dass Jesus nach seiner Kreuzigung dennoch der Gesalbte des Herrn war. Wir haben es vorher schon gehört, wie es angeklungen ist. Der am Kreuz hing, zum einen gab es da ganz wichtige Rituale, die notwendig waren, aber was viel entscheidender ist, ist, dass der verflucht als verflucht galt, der am Kreuz hing. Daher konnten sie aus ihrer religiösen Sicht, ihrer jüdischen Sicht, konnten sie es gar nicht verstehen und gar nicht einordnen, dass der Gesalbte, so wie sie Jesus verstanden haben, zumindest wie es die Evangelien auch teilweise beschreiben, dass der am Kreuz hängt, wo die Verbrecher sind, links und rechts neben ihm gekreuzigt. Wir erinnern uns an den Schächer vom Kreuz, der sogenannte Schächer, der dann am Ende noch sagt, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst, Jesus. Und er muss gar nicht mehr sagen, Jesus sieht in sein Herz und merkt, der hat das Herz am richtigen Fleck. Der hat viel getan, was ihn eigentlich disqualifizieren würde für mein Reich. So wird man menschlich ausdrücken, aber er hat das Herz am richtigen Fleck, nämlich bei Jesus. Er hatte eine Ahnung, wer Jesus ist. Genauso der römische Hauptmann, man musste heute sagen, der Berufskiller, der dann vor dem Kreuz steht und sagt, wahrlich, dieser Mann, der war wirklich Gottes Sohn. Spannend verfilmt, falls ihr mal dazu kommt, Auferstanden. Ein sehr interessanter Film, der diesen Hauptmann und auch andere Personen beleuchtet. Unter anderem auch die verschiedenen Thesen rund um das leere Grab und auch die Leintücher Jesu. Sehr interessant, historisch aufgearbeitet, aber natürlich filmisch wunderbar auch ausgeschmückt. Aber sehr gut auferstanden. Kleiner Tipp, kleiner Filmtipp am Rande. Die Menschen damals konnten sich nicht vorstellen, dass der, den sie als den Messias gekannt hatten, der auch solche Dinge gesagt hat, der Zeichen getan hat, die eigentlich nur der Gesalbte des Herrn tun konnte, der Worte verwendet hat, die sie genau dem zugeordnet haben, was sie in der Synagoge gehört haben, der soll einfach weg sein. Und Jesus, er betet dann auch, wie bei jeder jüdischen Zeremonie, Beerdigung und ähnliches, Vater, in deine Hände befehle ich oder lege ich meinen Geist. Ganz typisch ritualisiert, Etwas, das aus Psalm 31, Vers 6 kommt. In deine Hände befehle ich meinen Geist, du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Ja, manchmal ist es so, da geht es uns so wie Jesus, dass wir kaum dazukommen, die Worte noch weiter zu vollenden, die wir eigentlich sagen wollen. Da bleibt auch manchmal etwas im Hals stecken. Jesus blieb auch mancher Psalm, so denkt man zumindest, im Hals stecken. Psalm 22, den wir vorher teilweise gebetet haben. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Anfang von Psalm 22, wie es dann auch weitergeht, wo Szenen geschildert werden, die auch in der Kreuzigung nochmal deutlich, wo beides deutlich wird. Jesus betet den Psalm, der ihm sicherlich im Gedächtnis war, den er kannte, und er legt sich in Gottes Hände. Für mich ist das irgendwie doch auch ein Friday for Future, weil ich für mich selber mich auch immer wieder erinnere, wie es ist, wenn man eben auch in solche Situationen kommt. Gott bewahre, müsste man sagen, natürlich nicht in solche Situationen identisch mit Jesus-Situation. Aber doch gibt es so dunkle Momente, in denen wir auch das Gefühl haben, das ist jetzt wirklich Game Over, das Spiel ist aus, wir wissen keinen Ausweg. Und es scheint auch keine Alternative zu geben zu dem, was ich gerade durchmache. Dann dürfen wir auch wie Jesus beten, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Mein Leben lege ich in deine Hände. Das steckt da dahinter. Nicht nur ein Teil, sondern ich als ganze Persönlichkeit, ich lege mich in deine Hände. Ich weiß, dass ich dort gut aufgehoben bin, auch wenn sich vielleicht die Situation nicht immer gleich schlagartig ändern wird. Ich weiß, es ist gut bei dir. Martin Luther hat über das Kreuzesgeschehen einen schönen Satz gesagt, der mir im Lesen eines japanischen Theologen wieder begegnet ist. Dieser japanische Theologe, der hat Luther nochmal ganz anders aufgearbeitet und verstanden und auch für die asiatische Welt nochmal ganz interessant gemacht. Und Luther sagt, am Kreuz streitet Gott mit Gott. Gott streitet mit Gott. Er streitet darum und so führt, gehe ich noch ein bisschen weiter, Katsu Kitamori führt aus, der Gott, der den Sünder dem Tod überantworten muss, streitet mit dem Gott, der den Sünder liebt. Der Zorn Gottes über die Sünde streitet mit der Liebe Gottes zum Sünder. Wir dürfen das nicht verwechseln. Jesus hat es vermutlich in Perfektion gelebt, diese Dinge zu trennen, die Sünde zu sehen, sie zu verurteilen und gleichzeitig den Sünder freizusprechen, dem Sünder deutlich zu machen, du bist dennoch geliebt, auch wenn du Böses getan hast, auch wenn du gegen Gottes Willen gehandelt hast, du bist dennoch geliebt. Es gibt nichts, was du tun könntest, was meine Liebe zu dir schmälern könnte. Nein, Gottes Liebe bleibt immer gleich. Unsere Liebe mag sich verändern. Unsere Treue mag sich verändern. Wir fallen, wir laufen, wir fallen hin. Wir stehen wieder auf, wir versuchen weiterzukommen. Wir bahnen uns irgendwie den Weg durch unseren Alltag. Und doch sündigen wir immer wieder. Wir machen Dinge falsch. Deshalb brauchen wir nicht nur einmal, nicht nur punktuell, sondern wir brauchen immerwährende Vergebung. Und die hat Jesus am Kreuz erwirkt. Er hat für alle Zeiten deutlich gemacht, hier Tod, hier ist das Ende. Alle Schatten, alle Dunkelheit, alles Böse hat dort sein Ende. Er trug es ans Kreuz. Er besiegte es durch seine Auferstehung. Er besiegte es dadurch, dass Gott sich selbst zu seinem Sohn stellt. Wir werden am Sonntag noch ein bisschen was darüber erfahren. Aber schon mal vorweggenommen. Gott stellt sich zu seinem Sohn. Nein, er ist nicht der Verfluchte, so wie alle gedacht hatten. Nein, er ist der geliebte Sohn Gottes. Und das bist du auch. Und ich. Du bist der geliebte Sohn, du bist eine geliebte Tochter Gottes. Und nichts und niemand kann daran etwas verändern und verhindern. Du selbst bist eine geliebte Tochter, ein geliebter Sohn Gottes. Der Gott, der den Sünder dem Tod überantworten muss, streitet mit dem Gott, der den Sünder liebt. Für mich in manchen Situationen, in denen ich Leid erleben musste, war das etwas, was mich beruhigt hat. Gott selbst kämpft mit sich am Kreuz. Gott selbst kämpft mit sich am Kreuz. Er kämpft mit der Liebe zu den Menschen. Und er kämpft mit seiner Heiligkeit, die es eben nicht möglich macht. Das muss man ganz deutlich sagen. Nicht möglich macht, Sünde zu akzeptieren. Er kämpft mit sich selbst. Aber es sind keine zwei Götter. Es ist ein Gott, der beides in sich vereint. Und das Dritte, so sagt eben Katsuo Kitamori, da kommt er dazu, davon redet er in seiner Theologie des Schmerzes Gottes. Das ist der Schmerz Gottes, dass er mit sich selber streitet und ringt, so wie Luther es gesagt hat. Ich finde es sehr, sehr spannend, sehr spannender Gedanke. Sicherlich kann man darüber noch viel mehr nachdenken, aber es hat mir immer wieder geholfen, weil Gottes Antwort auf das Leid ist er selbst. Er selbst geht in das Leid, er geht selbst in den Tod, er geht selbst in die schlimmste Dunkelheit, die man sich vorstellen kann. Er schickt nicht irgendwer, sondern er selbst geht in den Tod, er selbst geht ans Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ist auch nicht vorwurfsvoll, sondern einfach nur das Zitieren Jesu eines Psalms. Er betet zu Gott. Und ich kann mir vorstellen, wenn die Nägel schmerzen, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber man kann sich das auch nicht vorstellen, aber man kann sich vielleicht irgendwie denken, dass die Schmerzen, die er hat, dass die ihn dazu getrieben haben, zu schreien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum so viel Dunkelheit? Warum muss ich das ertragen? Ganz Mensch, ganz Gott, so hat es die Kirche seither immer wieder formuliert und versucht in irgendeiner Weise zu erklären. Es bleibt, und das muss man ja auch immer sagen, es bleibt irgendwie ein Geheimnis. Ich glaube bis zum Ende, wir können es vermutlich nicht lösen, wie es gehen kann. Und wie das so viele Dozenten und Dozentinnen immer gesagt haben, und das sagen sie, glaube ich, bis heute im Theologiestudium, egal wo man ist, eine gewisse Spannung bleibt halt immer noch da. Und vielleicht ist es auch gut so, dass wir ganz unterschiedliche Deutungen auch für uns finden können im Kreuzestod Jesu. Vielleicht ist es gut so, dass es eben nicht diese eine Erklärung gibt, sondern viele Aspekte. Die Evangelien haben auch die Aspekte ganz unterschiedlich betont, die Schreiber von den Evangelien. Ihnen waren unterschiedliche Dinge wichtig und so haben sie es auch aufgeschrieben. Nach der Verheißung, die Jesus gesagt hat, der Heilige Geist wird euch an alles erinnern. An alles, was wichtig ist. An alles, was notwendig ist, aufzuschreiben. Wir wissen mittlerweile, es gibt viele außerhalb der Bibel, es gibt viele Schriften. Die kann man auch lesen, kann man in irgendwelchen Bibliotheken, kann man die sich ausleihen, kann man lesen. Aber die beinhalten nicht das, vermutlich nicht das, was die Geschichte zwischen Gott und dem Menschen ausmachen soll. Und was geschrieben sein soll in diesem Neuen Testament. Gott streitet selbst mit sich. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus kämpft ums Überleben. Game over? Nein, das macht mir Hoffnung. Denn ich glaube an einen Jesus, der mit mir durchs Leid geht. Wie Dietrich Bonhoeffer das mal wunderbar formuliert hat, Gott hilft nicht vor und bewahrt nicht vor dem Leid. Aber er bewahrt im Leid. Und er hilft im Leid hindurch. Ein bekannter Mensch, und wir wissen aus der Geschichte, was er für ein Leid durchlebt haben muss, das kann man sich, glaube ich, auch nicht so richtig vorstellen. Ich bin so froh und dankbar, dass Jesus für mich gestorben ist. Dass er diesen Weg nicht gescheut hat. Bis hin in die Gottverlassenheit, die wir uns vielleicht gar nicht vorstellen können. Ich bin so froh, dass ich Menschen, die auch sich von Gott verlassen fühlen, dass ich ihnen diese frohe Botschaft geben kann und sagen kann, da ist jemand, der leidet mit dir. Der leidet auch mit dir um dein Ringen, um ein neues Gottesverständnis, um ein neues Glaubensverständnis. Wie viele Menschen gibt es, auch junge Menschen, die darum kämpfen? Wir werden sie hin und her bewegt, auch von vielem, was heutzutage, was man überall lesen kann. Wir werden sie überflutet mit unterschiedlichen theologischen Richtungen. Du kannst alles finden. Und es wird immer komplizierter herauszufinden, was ist wirklich für mich das Entscheidende? Was ist für meinen Glaubensweg das Entscheidende? Vielleicht ist es auch ganz gut, dass es unterschiedliche Gedanken und Wege gibt. Vielleicht ist das gut so, weil sich ganz unterschiedliche Menschen darin wiederfinden. Game over? Nein. Nicht für den, der an Jesus Christus glaubt. Im Gegenteil, die, die sich an diesem Kreuz ärgern, so hat es Paulus mal formuliert, 1. Korinther 1, Vers 18, die, die sich ärgern, die es für eine Dummheit halten, die es für eine Torheit halten. Im Griechen steht da Skandalon, die es für einen Skandal halten, für ein Eklat, das Kreuz, das ja für den Verfluchten steht, nochmal zur Erinnerung, das Kreuz, das ja auch in der frühen Christenheit schon für den schwachen Gott stand. Menschen haben sich lächerlich und lustig gemacht über Zeichnungen, wo Menschen am Kreuz hingen, haben irgendwelche Tierköpfe dahin gemalt und irgendwo mit Kreide irgendwo hingezeichnet. Sie haben sich lustig gemacht, dass die Christen diesen Gott anbeten am Kreuz. Es war ein Skandal, es war ein Eklat, dieses Kreuz anzubeten, diesen Jesus anzubeten. Ein Ärgernis für die, die nicht glauben können, aber Rettung für die, die glauben können. Das bleibt es bis heute und daher ist dieses Hinrichtungswerkzeug der damaligen Zeit ein Hoffnungszeichen für uns geworden. Es ist eigentlich verrückt, wie Jesus die Geschichte umkehrt. Wir haben es vorher in dem Video gehört, eigentlich erfunden in Karthago, manchen bekannt, viele Jahrhunderte vorher, eine Stadt in der Nähe von Tunis, in Tunesien, da erfunden, immer wieder gebraucht, um Menschen abzuschrecken, auf die brutalste Art und Weise. Und wir wissen von Berichten, auch aus außerbiblischen Quellen, wie brutal damals das gemacht wurde. Vielleicht erinnert sich mancher an die Passion Christi von Mel Gibson verfilmt und Regie gehalten. Manche Forscher haben gesagt, das war nicht annähernd, obwohl es so brutal war, nicht annähernd das, was Jesus erlitten hat. Völlig ausgeliefert. Kann man überhaupt an so einen Gott glauben, an so einen ohnmächtigen Gott, an so einen schwachen Gott? Nicht weniger war die Frage, die sich die Menschen damals gestellt haben. Auch als es dann losging mit dieser Botschaft, der Herr ist auferstanden, ist auferweckt von den Toten. Ich teaser ein bisschen für Sonntag. Auferweckung. Ein Gedanke, der jedem, der damals gelebt hat, man wusste irgendwann, am Ende der Zeiten, Wenn Jesus oder irgendein Messias wiederkommt, dann gibt's die Auferweckung der Toten. Aber Auferweckung der Toten in diesem Leben sozusagen, das war ein seltsames Konstrukt. Und wie sich das faszinierend verändert hat, diese Denkweise, wie das auch auf die Auferstehung Jesu eben hinweist, das hört ihr am Sonntag, da könnt ihr euch drauf freuen. Da gibt's manche Entdeckungen, manche Überraschung, so heißt auch mein Thema, Überraschung. Eieiei, Ostern, die Überraschung Gottes. Game over, das dachten auch die Jünger, als Jesus zu ihnen gesagt hat, ich gehe weg. Da ging es schon los. Und man merkt auch an der Reaktion, Kreuzigung, ne? Also in diesem Ganzen, dass die Jünger gar nicht verstanden haben, was Jesus gemeint hat damit, dass er weggeht. Er hat ihnen vielleicht, er hat auch gesagt, ne, in 3 Tagen werde ich wieder auferstehen, aber sie haben gar nicht dran gedacht. Sie waren so in Trauer, wie das halt so ist, wenn man trauert, dann denkt man nicht mehr an Worte, die einem nochmal Hoffnung geben. Das verliert sich manchmal auch. Das waren Menschen wie du und ich, vergessen wir das nie. Das waren ganz einfache Menschen. Und Jesus hat ihnen gesagt, und das ist so beruhigend, euer Herz erschrecke nicht. Anfang seiner Abschiedsreden in Johannes 14, glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Er hat den Glaube immer an sich, auf seine Person gemünzt und fokussiert. Es gab keinen Glauben, der daran vorbeiging für ihn. Das ist der Glaube, zu dem er aufgerufen hat. Das ist das, was er gemeint hat, wenn er gesagt hat, kehrt um, ändert euer Leben und glaubt an das Evangelium. Da steckt dahinter, glaubt an mich. Ich bin die Verkörperung der frohen Botschaft. Ich bin die Verkörperung der Liebe Gottes. Ich bin die Verkörperung der Gnade. Ich bin die Verkörperung des neuen Wegs, des neuen Testaments. Übersetzt eigentlich so viel wie, es ist ein Erbe, das uns da hinterlassen wurde. Ein Testament, wir wissen alle, das tritt erst in Kraft, wenn man stirbt, vorher nicht. Das Neue Testament, das auf den Tod Jesu hinweist. Und wenn auch viele Unterschiede in den Evangelien und den Briefen von Paulus, Petrus, Jakobus und wie sie alle heißen, wenn viele Unterschiede drin sind, sie haben alle eins gemeinsam. Sie verkündeten und sie schrieben immer von Christus, von Jesus, dem Gekreuzigten und dem Auferstandenen. Das zieht sich durch das ganze neutestamentliche Schriftentum. Also irgendwas davon war zentral für die Menschen und ist zentral geworden, und es gab wohl auch ein Ereignis, das das so zentral gemacht hat. In dem Lied, das wir gleich miteinander am Ende singen, heißt es, dass das Kreuz ein Ärgernis für viele ist, doch Rettung dem, der glaubt. Und ich glaube, das ist die beste Botschaft. Der letzte Feind des Menschen hat nicht das letzte Wort. Unser Körper, der stirbt weiterhin. Aber jetzt haben wir die Hoffnung, das Wissen um die Auferstehung. Die Auferstehung Jesu hat das ermöglicht, dass wir hinarbeiten, in Anführungszeichen, hingehen, das Ziel vor Augen haben, dass wir eines Tages auch auferweckt werden von den Toten, dass wir auferstehen werden am letzten Tag. Und dass Jesus diese Auferstehung in dieser Welt schon vorgenommen hat, voraus, das nährt unsere Hoffnung darauf. Er hat es getan und wir werden mit ihm auferstehen, wenn er kommen wird und diese Welt richten wird. Was für eine Hoffnung, die weit über das hinausgeht, was wir menschlich erklären können, was wir menschlich denken können, was wir menschlich erleben, aber die uns auch heute schon sehr viel Hoffnung gibt, die uns Kraft gibt. Game over oder Friday for Future? Game over für die damalige Zeit. Der Moment des Karfreitags war tatsächlich dieses Signal. Das Spiel ist aus. Die Römer hatten gewonnen und die anderen und die Gegner. Aber das zweite Hinschauen, das danach Hinschauen, das ist Friday for Future. Das ist dieser Karfreitag, der uns Zukunft und Hoffnung verspricht. Das ist dieser Karfreitag, das ist dieser Freitag heute, der uns Hoffnung gibt, dass da einer ist, der mit uns durchs Leid geht. Dass da einer ist, dem wir nicht egal sind. Dass da einer ist, dessen Liebe ungebrochen zu uns ist. Deshalb sagt man eben auch im englischsprachigen Raum, und das wünsche ich euch auch heute, Good Friday. Amen.